Hart gecheckt wird euch präsentiert von Prechtl. Regional einkaufen und genießen. Deine Supermärkte in der Region Rosenheim.
Hart gecheckt. Der Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Präsentiert von der OVB Sportredaktion.
Servus, liebe Eishockey-Fans. Jetzt wird wieder hart gecheckt und zwar in der 90. Ausgabe des Podcasts der OVB Sportredaktion zu den Star Bulls Rosenheim. Mein Name ist Thomas Neumeier. An meiner Seite mein Kollege Marinus Obermeier. Servus, Marinus.
Servus, Thomas.
Aufzeichnungstag ist der Dienstag, 20. Januar, also noch vor dem Gastspiel heute oder ja am heutigen Dienstagabend der Star Bulls in Bad Nauheim. Wir schauen natürlich zurück auf die Spiele der Star Bulls vom Wochenende. Eine Niederlage und einen Sieg hat es gegeben in der DL2 und wir blicken aber auch einige Kategorien höher nach vorne. Und zwar, wir sprechen über die deutsche Nationalmannschaft, über die Topstars im Eishockey weltweit und über die Olympischen Spiele. Und das machen wir mit unserem heutigen Studiogast. Ganz herzlich willkommen, unser Mann in Mailand, Patrick Ehelechner. Servus.
Servus, grüß euch.
Patrick, du warst ja schon mal bei uns zu Gast, deswegen werden wir dir das ganze Vorstellungsprozedere einmal streichen. Das brauchst du nimmer und die kennt sowieso ja jeder.
Nein, nicht jeder. Ein paar kennen mich schon.
Patrick, wir haben Folge 90.
Cool, gratuliere erst einmal. Finde ich mega. Danke. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Danke. Deine letzte Rückennummer war 89. Also wir sind quasi
eine Folge
zu spät. hat das bei dir irgendwie einmal einen Grund gehabt, 89? Warum?
89 war ich nur, weil ich war ja immer die 25.
Und genau. Konnte man in Rosenheim
ja dann nicht mehr. Darf man nicht, war ja klar. Und dementsprechend ging es eigentlich darum, wann ich zum Eishockeyspielen angefangen habe. Und dann sucht man natürlich immer so persönliche Anekdoten, wann, wie, wo, was. Und 89 habe ich zum Eishockeyspiel angefangen in Rosenheim, deswegen dann die 89.
Okay.
Und Meisterschaft war natürlich auch die letzte 89.
Ja,
also kann man das ein bisschen zweideutig auch sehen, je nachdem, wie man es sehen mag. Aber eigentlich war es mein Beginn meiner Karriere.
Hast du wegen der Meisterschaft angefangen?
Unter anderem, nur wegen Karl Friesen. Nur wegen Karl. Aber es war einfach eine geile Zeit.
Da gibt es ja die berühmten
Fotos. Egal, mit wem man drüber redet, das ist einfach damals leuchtende Augen, aber ich finde, wir haben schon wieder so einen Hauch von dieser Euphorie jetzt auch zurück. Egal, mit wem man redet. Mhm. Auch über den Tellerrand Landkreis Rosenheim hinaus.
Mhm. Du kriegst es mit, gell?
Absolut.
Rosenheim wird wieder
wahrgenommen.
Auf der Eishockey-Landkarte richtig wahrgenommen.
Ja, wahrgenommen und positiv wahrgenommen. Auch in der DL weiß man, was jetzt mittlerweile mit Rosenheim passiert, dass da Umbaumaßnahmen gab im Stadion, dass jetzt wieder moderner geworden ist, dass die Kabine cool ist. Ich meine, da erinnert die Jungs ja auch untereinander.
Ja.
Ist wieder deutlich sichtbarer auf der Eishockey Karte, würde ich behaupten.
Das hat damals der Steffen Tölzer, mit dem hast du auch noch zusammengespielt, wie der auf Rosenheim, nach Rosenheim gekommen ist, Kabine gesehen hat, hat er gesagt, wow, das hat also DL1-Standard.
Absolut, ja. Also ich finde das mega geil. Ich finde das auch geil, diesen Gang, wie es eigentlich nur in der NHL gibt. Wie nennt man denn den eigentlich? Da diesen Sponsorenraum links, wo diese Glasschiebetür ist. Mhm. Da kann man doch sich auch einmieten und sozusagen das Spiel live verfolgen am Fernsehen oder eben die Jungs in einem Kabinentrakt gehen an dir vorbei. Genau, ja. Und das ist halt schon, finde ich schon fett. Also für jemanden, der jetzt nicht so oft beim Eishockey ist, näher dran geht's nicht.
Werbung!
Marinus, die Woche haben die Prechtl-Märkte ganz klar im Fokus Fleisch. Und zwar das Rosenheimer Weidefleisch. Direkt aus dem Landkreis, am Anderlhof und am Fischerhof. Das heißt Weidehaltung, Futter ohne Gentechnik, das ist Regionalität, wie man es sich nur gerade wünscht.
Da weiß man einfach, was man kriegt. Für alle, die früh unterwegs sind, trainieren oder einfach ordentlich essen wollen. Dazu gibt's auch noch was für alle Süßliebhaber. 25% auf das komplette Nutella-Sortiment.
Super Sache. Ergänzt wird das Ganze nur durch tolle Alltagsmarken wie Eiles-Kaffee, Oro di Parma-Tomaten oder Rotkäppchen-Sekt. Und an der Theke frisch gewolftes Hackfleisch, schwäbisch-hellischer Krustenbronn, Bio-Putenschnitzel aus Farnshausen. Ehrlich, bodenständig und gut.
Und zum Schluss noch extra. Am Samstag, 24. Januar, kommen die Garden vom Faschingsverein Mangfalltal in alle Prechtl-Märkte. Mit Kindergarte und Jugendshowtanz in Bad Orblingen, Raubling, Brandenburg und Bad Feilenbach.
Bei Prechtl, da geht's mal gut.
Werbung Ende.
Ja, dann gehen wir schon gleich mal rein in unser erstes Drittel. Schauen wir zurück auf die Spiele der Star Bulls. Das erste Drittel hast du bei uns nachgekattelt.
Ja.
Wie hat das aber so bei dir ausgeschaut, Patrick? Wie lange hast denn du so noch die Spiele braucht, um Spiele zu verarbeiten, um nachzukatteln?
Nein, das Punkt eins war immer großer Unterschied, war es auswärts oder war es daheim. Wenn es jetzt, sagen wir mal, negativ gesehen, wenn es daheim verloren hast, dann war das eigentlich relativ einfach, weil du warst innerhalb von 2 Stunden am Spiel daheim und hast dich irgendwie ablenken können. Mhm. Wenn es da aber jetzt in Bremerhaven bist und fährst noch geschmeidige 11 Stunden heim, dann verfolgt dich das ein bisschen länger. Aber ich sage mal, normalerweise arbeitest du das ja immer intern mit deinen Mannschaftskollegen auf, also positiv und negativ. Natürlich das Negative ein bisschen mehrer, weil du kannst das zum Teil nicht fassen, warum, wieso, weshalb hast du es da verloren oder Klatsche bekommen. Aber gehört vielleicht ein bisschen psychologisch dazu, aufarbeiten, intern. Weil da kannst du die Wahrheit sagen.
Ja. Warst du einer, der nach so einem Spiel gut Schlaf hat können, oder war das so, dass du sagst, das hat die so im Kopf beschäftigt, dass gar keine Ruhe möglich war?
Ich habe lang gebraucht, bis ich die richtige Matratze gefunden habe für meinen Bus. Früher ohne Matratze ganz schlecht geschlafen, aber mittlerweile gibt's da so richtig coole Camping-Matratzen, die man so zusammenlegen kann. Da liegt da einer oben, einer liegt dann unten am Boden. Und seit es das gibt oder gab, konnte ich richtig gut schlafen. Aber ich kann mittlerweile keinen Bus mehr sehen. Also ich will in keinen Bus mehr steigen. Letztens am Wochenende war ich in Ruhpolding zu Gast, bin ich eingeladen worden und da war mal so ein VIP-Shuttle-Bus unterwegs für eine Viertelstunde, brechend voll überfüllt, dieser Bus. Und ich kann diesen Bus nicht mehr sehen, riechen, hören, gar nichts mehr. Weil ich habe, glaube ich, 3 Millionen Kilometer auf dem Buckel mit Busse. Von dem her kein Bock mehr auf Bus.
Busfahren war ja zu deiner Zeit in Amerika oder in Kanada.
18 Stunden für ein Spiel. Ich überlege mal, 18 Stunden. Da sind wir losgefahren am Mittwochabend, dass wir am Freitagabend um 19.30 Uhr da dort spielen. Idiotisch eigentlich.
Gerade mit jungen Burschen, die müssen ja raus, die haben ja einen Bewegungsdrang. Wie schränkt man sie da ein?
Das war, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich kann es echt immer sagen. Also ich weiß noch, dass es... Ja, für alle Jungen jetzt, die denken sich, was ist denn das für ein alter Sack? Aber es gab ja damals die ersten Portable DVD-Players, weißt du, zum Aufklappen, wo sie DVD, also alle die DVD, wisst ihr es noch, so ähnlich wie CD-ROM, wo du Filme hast anschauen können.
Das ist noch bekannt. Ja, doch. Also ich habe es nicht miterlebt, aber man kennt es.
Naja, auf jeden Fall war das ein absolutes Highlight, weil nämlich mein Papa mir damals immer TV Total und sowas aufgezeichnet hat und hat es mir dann rübergeschickt, die DVDs, und die habe ich mir dann stundenlang im Bus angeschaut. Aha. Hört sich jetzt an wie Steinzeit. Schlimm, echt.
Ich
war 18.
Ja, 18 und mit TV Total warst du dann eine Woche hinten, oder?
Ich war immer eine Woche hinten da. Und dann auch noch dieses komische Tudung, Tudung, Modemgeräusch. Um Gottes Willen. Eine E-Mail hat irgendwie eine halbe Stunde dauert, dass ich mal pudel. Naja, also ich mag jetzt nicht so alt klingen, weil ich bin ja eigentlich sehr jung.
Das sind wir alle.
Ja. Aber war halt so.
Sitz da, hey, Thomas.
Ja, danke. Ich habe mir schon gedacht, dass da noch was kommt. Jetzt bist du derjenige, der ein bisschen nachkattelt immer bei den Spielen. Wie groß war denn so dein Verständnis als Spieler für Journalisten und Experten, die dann für uns, die dann gescheiter hergeredet haben?
Ich muss ja sagen, das war ja zu der damaligen Zeit leider noch nicht so, wie es ja jetzt ist. Weil die Aufmerksamkeit, muss man ehrlicherweise sagen, war da nicht so da fürs Eishockey, obwohl es schon immer geil war. Ich finde, dass seit 2018 Silbermedaille Pyeongchang, finde ich, hat es ein anderes Maß. Ja. Meine Wahrnehmung. Ja, ja. Ich finde, wir sind immer noch zu wenig in den Öffis, also so ARC, ZDF, Sportstudio etc., wobei das ist ja Fußballstudio, wenn wir ehrlich sind, würde dem Eishockey noch gut tun. Aber ich fand es schon immer cool und wichtig, weil ich schon gewusst habe, dass es eigentlich uns alle was bringt, weil wenn der Eishockeysport größer wird, dann wird es ja für den Einzelnen auch besser, weil bedeutet eigentlich, du verdienst halt auch mehr, weil die Sponsoren mehr bezahlen. Also dieser typische Rattenschwanz. Aber hat natürlich jetzt andere Dimensionen wie jetzt vor 15, da gab es halt nur Print. Wie gesagt, das hat sich ja komplett geändert.
Es war ja, jetzt Marinus wieder, du kennst das nicht mehr. Aber damals ARD-Sportschau hat ja Freitagabend noch einen Spielbericht gesendet.
Wahnsinn.
Dann war Freitagabend Fußballspiel und dann war aber mindestens so ein Eishockeyspiel. Und das erste Beutel war immer Bremstraße, Düsseldorf mit Wunderkerzen.
Geil. Schade, dass das halt so ein bisschen verloren gegangen ist, ehrlich gesagt. Also hat auch oft politische Seiten, das wissen wir ja auch alle. Aber ich mag nicht jammern, weil ich finde, die Zahlen sprechen ja wieder für sich. Ich glaube auch in der DL2 ist, glaube ich, die beste Liga Europas, was Zuschauer betrifft. Auch die DL, die beste, bestbesuchteste Liga nach der NHL. Ich meine, nicht KHL oder die Schweiz oder Finnland, sondern Deutschland. Und ich finde da schon, aufgrund auch der neuen modernen Hallen, die wir oder Arenen, die wir haben, aber da sind wir schon auf einem tollen Weg. Also hätte ich jetzt persönlich nie gedacht.
Mhm. Ja, Kölner Hai sind ja
mit der längsten Arena natürlich fett, 18,9 oder was.
Nummer genau. 1, ja. Seit Jahren jetzt schon.
Genau, also das hilft unserem Sport gewaltig.
Mhm. Aber du hast gerade von politischen Sachen, das ist schon fast jetzt Politikermanier, wie du abgedriftet bist von meiner Frage. Wie hast denn du so Verständnis für Experten und Journalisten gehabt damals als Spieler?
Ich muss natürlich sagen, in der damaligen Rolle als Torwart habe ich das gar nicht so wahrgenommen, weil ich natürlich immer versucht habe, alles auszublenden. Weil wenn du jedes Forum durchliest oder auch die Zeitung oder auch Experten, das macht dich ja verrückt. Also außer du bist mental so stark, dass dir das wurscht ist. Aber mir war das eben nicht wurscht, sondern ich wollte es eigentlich gar nicht hören. Mhm. Und ist aber schon witzig, weil halt seitdem rede halt ich über die anderen und ist schon manchmal schwierig, weil du halt auch einen Bezug hast zu vielen, weißt, und du magst ja keinen jetzt absichtlich in die Pfanne hauen, aber der Zuschauer erwartet ja von mir eine journalistische, ehrliche Meinung und hab ich, glaube ich, über die Jahre gebessert. Am Anfang war es schwierig, das gebe ich zu, da auch einmal über jemanden, das heißt schlecht zu reden, halt zu sagen, dass er halt was Schlechtes gemacht hat, und das geht's ja, aber mittlerweile gibt es immer weniger, die auch spielen, und dann tue ich mir, also die ich kenne, wohlgemerkt, persönlich, und dann tut man sich schon leichter.
Es ist ja so, dass du, beim Fußball ist es ja so, wenn Experten da irgendwo neu dazukommen, die sagen ja dann gleich mal, ja, ich will ja den Leuten das Spiel näher bringen oder die Situationen und will jetzt da keinen in die Pfanne hauen. Aber das ist aber schwer zu einzuordnen, denke ich einmal. Und irgendwann muss man vielleicht doch einmal den gewissen Klartext loswerden und vielleicht einmal dem einen oder anderen wehtun, der da auf dem Eis oder auf dem Fußballplatz ist.
Das erwartet ja am Ende auch Magenta oder Sky oder Eurosport von mir. Deswegen kaufen sie mich ja ein. Ich meine, sonst können sie jetzt einen Fan auch holen, der sich da hinsetzt und irgendwie alles schön redet. Also das ist ja immer leicht, das gut und schön. Jetzt wie Kölner Hai, ich meine, die haben eine Vorrunde wie, weiß ich nicht, Wahnsinn, unglaublich. Aber du musst schon mehrere auch über die Dinge sprechen, die halt nicht so gut laufen aktuell, wie Dresden, absolut schlechter letzter Platz, null Chance in der DL, nie angekommen wirklich. Ja. Und das erwartet schon der Zuschauer, glaube ich, dass er das auch erfährt.
Mhm. Ja, dann schauen wir mal, was unser Hörer erfährt über das Spiel gegen Ravensburg. Die erste Niederlage, die Star Wars erlitten haben im Jahr 2026. Heimniederlage. Marinus, du hast das für uns verfolgt, für die UVB Heimatzeitungen. Wie ist denn so dein Eindruck gewesen?
Ja, halt wie immer gegen Ravensburg eigentlich. Der Gegner liegt in Star Wars überhaupt nicht. Da hat man, glaube ich, gemerkt, sie war meiner Meinung nach kein Schlechtspui für Rosenheim. Es war einfach in der Defensive diese zwei Momente, wo man geschlafen hat. Mhm. Und vorne ist halt, wie sagt man so schön, ist nichts eingefallen. Ja. Scharipov natürlich auch unglaublich Sprüh gemacht. Dann hat auch nichts funktioniert. Und dann am Ende natürlich nach dem Anschlusstreffer diese blöde 5-Minuten-Strafe. Haben es zwar gut gemacht am Ende noch, aber ich glaube, ein Sieg wäre einfach nicht verdient gewesen.
Mhm. Ravensburg entwickelt sich gerade ein bisschen so zu einem Angstgegner, seitdem die Star Wars aufgestiegen sind, hat es, glaube ich, jetzt bei 11 Vergleichen 8 Ravensburger Siege gegeben. Patrick, hast du auch irgendwie so einen Gegner gehabt, wo du gesagt hast, da mag ich jetzt gar nicht hinfahren, da kann man die Punkte gleich mit der Post hinschicken. Jetzt sind wir wieder bei alt.
Eisbär Berlin. Eisbären. Ja, Eisbären. Die haben einen so tollen Torjubel aber ich konnte ihn nicht mehr hören. Berlin, Halleluja, Berlin. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Schmarrn gehört habe, aber hat natürlich zu der Zeit, wie jetzt ja auch, fantastische Teams. Also hatten auch meine zwei besten Spieler aller Zeiten, gegen die ich je spielen hab dürfen. Das war Claude Giroux damals beim Lockout und Steve Prignier von Philadelphia Flyers. Werde nie vergessen, das war so heil. Aber die haben halt leider bei mir auch ab und zu eingenetzt, also muss ich diesen Schmarrn auch hören.
Jetzt sind wir bei der Angstgegner, bei der Angstmannschaft. Hat es denn auch so einen Spieler gegeben, wo du gewusst hast, okay, der wenn zum Abdrucker kommt?
Sascha Gotsch. Ja. War Sascha Gotsch, Verteidiger damals Hannover Scorpions.
Hast du mit dem noch zusammengespielt in Hannover?
Immer leider dagegen. Super netter Kerl, aber also ich spreche ungern von Angst, weil du hast immer Respekt, aber wo ich gewusst habe, dass beim 5-3 Überzahl für Hannover habe ich genau gewusst, wo er steht, und der Typ hat schießen können. Also ich habe mal einen, muss ich, also glücklich gefangen, ich habe gar nicht gewusst, wie ich den gefangen habe, aber mir hat, glaube ich, 2 Wochen meine Hand wehgetan. Ich hatte so eine starke Prellung von diesem Schuss. Okay. Prellung ist ja oft noch gemeiner, weil es richtig, richtig weh tut. Ja. Und ich konnte meine Hand wirklich 2 Wochen lang fast nicht bewegen. Mhm. Und haben aber eigentlich gut gehalten. Und der Typ hat schießen können. Ich hab schon immer gehofft, dass ihn irgendein anderer blockt. Ja. War zwar nicht oft der Fall. Ich glaube, ich bin ein oder andere, den soll lieber eher da hinten fangen wie ich. Aber das war so im Nachhinein der Spieler, wo ich am meisten Respekt hatte vor seinem One-Timer, ja, weil es einfach weh getan hat, den zu halten.
Marino, jetzt haben die Star Wars auch einen, der fest schießen kann. Ist aber nicht zum Schießen gekommen, Georg Ravensburg, oder kaum?
Ja, und wenn er schießt, halt der Schläger nicht aktuell.
Momentan Timo Brückinen, Finisher, ja, Neuzugang im Oktober war das.
Ehemaliger NHLer, oder?
Ehemaliger NHLer, Detroit hauptsächlich. Ja. Bekannt durch seinen festen, harten Schuss, aber ja gut, jetzt hat er 8 Tore geschossen. Könnte vielleicht noch ein bisschen mehr sein, sage ich jetzt einfach mal. Aber jetzt sind die Torhüter, glaube ich, ein bisschen anders ausgerüstet, oder?
Ja.
Jetzt tut's nicht mehr so weh.
Nee, jetzt hast du ein ganz anderes Material wie früher. Alles ist anders. Hat sich wirklich komplett verändert. Es klingt auch wieder so, klar, es ist dieselbe Sportart. Also, aber Gott sei Dank hat sich allein die Maske, also ja. Ich meine, die Maske früher, da gab's eine Standardmaske A, B, C. Also von der Form her der Maske. Und du hast halt die, eine die ausgewählt, die dir am besten gepasst hast und hat und hast dann individuell mit deinem Betreuer nachflicken müssen, dass aber wirklich passt. Mhm. Eigentlich ja fatal, weil die muss ja perfekt sitzen. Ja. Heutzutage 3D-Druck Kopf und dann mega, passt das Ding einfach. Mhm. Also ich habe jetzt von Torhüter nicht mehr gehört, dass sie Schmerzen hätten bei harten Schüssen, aber vielleicht muss ich nochmal nachhaken, bei dem einen oder anderen.
Ja, bleiben wir bei den Torhütern, Marinus. Es waren 2 hervorragende Torhüterleistungen am Freitag.
Ja, wie schon gesagt, also Ilya Scharipow, der am Anfang der Saison ein bisschen gebraucht, bis er drin war wieder. Meiner Meinung nach einer der Besten der DL2 und das zeigt er, und das hat er leider auch am Freitag gezeigt. Super Spiel gemacht, aber natürlich auch Christopher Kolatz wieder. Super Leistung gezeigt, bei die 2 Gegentore kann er nichts machen. Mhm. Sonst eigentlich alles fangen, was er fangen muss.
Christopher Kolatz hat jetzt etliche Spiele bestritten für die Star Bulls, hat fast immer Punkte geholt. Ich glaube, das war das erste Spiel seit seiner verletzungsbedingten Rückkehr, wo nicht gepunktet wurde mit ihm im Tor. Es ist ein Rosenheimer Eigengewächs, so wie du. Wie siehst du Christopher Kolatz und wie hast du vielleicht seine Entwicklung jetzt gesehen?
Also ich muss ja sagen, ich war etwas überrascht, dass er in der DEL nicht mehr Chancen bekommen hatte. Also mich hat's gefreut, er hat einen Einsatz bekommen für EHC Red Bull München, ja. Gut, jetzt muss man auch sagen, zur Wahrheit gehört auch, also für einen jungen Torwart ist natürlich München kein gutes Pflaster, ja. Weil da ist kein Spielraum für Entwicklung. Also auch wenn sie es natürlich sagen und die Akademie und so weiter. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn die nicht Meister werden, dann brennt da der Baum. Ja. Also ist es natürlich für einen jungen Deutschen schwierig. Ich glaube, dass er sich leichter getan hätte, vielleicht bei einem anderen Verein. Ich wirf jetzt einfach mal Straubing in den Raum, Nürnberg in den Raum, Augsburg in den Raum, weil du da halt mehr Flexibilität hast. Deswegen den Schritt zurück in eine DL2 kenne ich ja auch, ist aber überhaupt nicht einfach vom Mindset.
Ja.
Also jetzt nicht jetzt vom Spielerischen her, sondern du kommst aus der DEL, hast x Spiele gemacht, bist dann in der DEL2 und wenn du da als Torwart nicht genauso fokussiert bist, also wirklich mit diesem genauso Herangehensweise und nicht 0,1% sagen, ja gut, DL2, da ist ich heiler mein Schweinsbraten anstatt meine Penne Arrabbiata. Zum Beispiel, so mache ich schon, da hast du schon verloren. Mhm. Und deswegen finde ich es umso erstaunlicher, weil der Schritt zurück ist viel, viel schwerer wie nach oben. Mhm. Also nach oben kannst du nur gewinnen, vor allem als Junge, aber zurück mit den Erwartungen und jeder DL und bla 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 und Red Bull, das ist sehr, sehr schwer. Und deswegen freut's mich und ich bewerte einen Torwart immer erst nach 15, 20 Spiele. Mhm. Dann ist es für mich eine realistische Bewertung eines Torhüters. Weil vorher, ich mache es jetzt sagen, wirst du reingeworfen und kannst nur gewinnen. Aber so die echten Zahlen, die realistischen Zahlen sind bei mir so, sagen wir mal 18 bis 20 Saisonspiele. Dann kann ich davon ausgehen, wie er wirklich ist.
Ja. Chris Kollatz war ja bei uns auch im Podcast schon Anfang der Saison und da hat er uns eben erzählt, dass er sein Mindset verändert hat. Also das ist, glaube ich, wahrscheinlich der wichtigste Punkt, um jetzt da nochmal den neuen Anlauf zu starten.
Ja, also es ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, Mentaltrainer. Mhm. Zu meiner Zeit, Mentaltrainer, also wenn ich da zum Trainer gegangen bin, habe gesagt, du, ich brauche einen Mentaltrainer, hat er gesagt, du, keine Ahnung, hau ab, also keine Zeit, ja. Haben kein Geld. Und das hat sich ja Gott sei Dank, das ist ja auch das, was wir am Anfang gesagt haben, das hat sich ja so verändert. Mhm. Also beim Auswärtsspiel früher, das ist so blöd, wie ich da immer rede, so von früher, gell? Aber es ist halt die Wahrheit, weil wir hatten früher einen Betreuer, einen Headcoach, vielleicht noch einen Assistant Coach, der aber auch ein halber Betreuer war. Mhm. Das war's. Mittlerweile reisen die an mit einem Staff. Coach, also Head Coach, Assistant Coach, Video Coach, Physiotherapeut, Arzt, Mentaltrainer, Schlaftrainer,
Torwarttrainer.
Also ich finde es ja mega, aber da siehst du auch die Entwicklung vom Eishockey. Weil früher hat es, also damals gab es keinen Mentaltrainer, hätte ich oft gern benutzt. Also, oder auch in Anspruch genommen, vor allem in Zeiten, wo es halt einfach scheiße war, dass ich sage, keine Ahnung, kannst du mir helfen, hast du einen Trick hier und da? Gab's nicht.
Wie hast du es sehen? Meine Torwartposition ist sowieso neuralgisch und ein bisschen anders Spur, sage ich jetzt einmal, und Fokus weghalten, teilweise auch von den Mitspielern. Wie hast du das gemacht, dass du dich da fokussierst, konzentrierst?
Schwer. Du hast natürlich viel mit dir selbst ausgemacht, reingefressen, was eigentlich ganz schlecht ist. Eigentlich waren es dann eben wirklich Eltern, vielleicht ein, zwei Freunde, aber es ist schwierig, weil die haben ja auch immer eine voreingenommene Wahrnehmung. Ich meine, deine Eltern werden nie was Schlechtes über die sagen oder tun, auch wenn du das vielleicht manchmal gebraucht hättest, weil es deine Eltern sind. Ja. Also ist ja logisch, ist ja menschlich. Und daher glaube ich, was ich aber mal von einem Mentaltrainer im Nachgang erfahren habe, der ist nämlich der Trainer von den Eisbären Berlin, der Mentaltrainer, dass der Fehler ist der, zu 90% gehen die Athleten zum Mentaltrainer, wenn sie in einem Loch sind. Mhm. Dann ist eigentlich zu spät. Sondern den Mentaltrainer brauchst du, wenn es super läuft, dass du gar nicht in das Loch kommst.
Ja.
Also weißt du, was ich meine? Also du, der sagt halt dann auch, mei du, wenn einer seit 25 Spiele kein Tor mehr geschossen hat oder der Torwart spielt seit 25 Spielen, dann kommt der zu mir. Mhm. Dann ist natürlich schwer, mental den wieder glatt zu bügeln. Also müsstest du das viel, viel eher in Anspruch nehmen. Und so wie bei den Eisbären Berlin, der ist immer da. Der ist, es ist der Fleming. Der ist bei jedem Training, der immer Open Door. Das ist halt schon, aber deswegen sind sie ja so erfolgreich.
Ja.
Deswegen die Schicksalsschläge, was die Eisbären leiden mussten. Ich meine, Tobi Eder, da brauchst du Deswegen werden die halt dann auch Meister.
Ja.
Also.
Aber der Kollege Fleming, der Mentaltrainer, der war auch Torwart.
Ja, absolut, genau. War auch Torwart.
Der weiß wahrscheinlich auch, wie das so ist.
Absolut, immer, absolut. Genie, ist ein Genie auf seinem Gebiet. Sind da wahrscheinlich alle, aber ich kenne halt ihn persönlich und weiß halt, wie er arbeitet und seine Herangehensweise. Und das sind nicht so wie früher die Psychos oder die Psychologen oder sowas, sondern der hat genauso eine Daseinsberechtigung wie der Headcoach.
Ja.
Meiner Meinung nach, heutzutage. Aber man hat es halt eher später erkannt. In der NHL gibt es das schon seit 15 Jahren, aber wir sind halt immer 10, 15 Jahre hinterher.
Dann bleiben wir aber gleich dabei bei den Torhütern. Oscar Audio hat ja letztes Jahr natürlich die Geschichte Spieler des Jahres von der DL2 und so weiter. Und jetzt war er mal draußen, weil die Situation das so hergegeben hat, als überzähliger Ausländer. Und dann hat Chris Kollatz das gut gemacht. Es sind keine neuen Stürmer nachgekommen. Jari Paasainen musste auf Charlie Saro und CJ Stretch im Sturm setzen. Dann war kein Platz mehr für ihn. Wie verarbeitet man das?
Ja, das ist natürlich schon, Entschuldigung, ist hart. Also, als Torwart magst du immer spielen. Also, man kann kein Torwart der Welt, der immer dann mir ist, diese Floskeln-Interviews, die ich manchmal lese, ja, ich gehe dahin, weil von dem kann ich lernen und sowas. Also, wir sind immer 15. Also, weißt du, bist im Profibereich, da gibt's einen Job, es geht um deine Kohle und du magst spielen. Und jeder, der was anders sagt, glaube ich, sagt nicht ganz die Wahrheit. Also, aber um auf deine Frage zurückzukommen, es ist einfach keine gute Situation, außer, das gibt's ja beim Eishockey sehr, sehr selten, es herrscht eine gute Kommunikation zwischen Torwart und Trainer oder Torhütern und Trainer, ja. Dass du wirklich weißt, woran du bist. Dann, glaube ich, kannst du das besser verarbeiten und auch besser umsetzen. Aber so der Klassiker, wenn du auf die Tafel schaust, wer spielt morgen im Tor und deine Nummer ist auf der Bank oder eben auf der Tribüne, dann wird es nicht dazu beitragen, dass du besser wirst.
Mhm. Er hat es geschafft, dass er zumindest den Turnaround,
Gott sei Dank, Gott sei Dank,
hat in Freiburg sehr gut gehalten. Jari Paasainen hat ihn als besten Mann auf dem Eis beim Auswärtssieg benannt. Auch jetzt nicht bloß vom Mentalen weckert. Wenn du jetzt ein paar Wochenenden nicht gespielt hast, auch vom Körperlichen, vom Sportlichen, wie schnell ist man da wieder im Spiel drin? Er war Gott sei Dank ja nicht verletzt. Er konnte ganz normal trainieren. Aber es braucht ja doch ein bisschen, oder?
Unterschiedlich, typabhängig, aber ich sage mal mindestens zwischen 3 und 5 Spiele.
Okay.
Dass du wieder in Game Shape bist.
Also
das erste Spiel ist immer das Leichteste. Das darf man nie vergessen. Das erste ist immer das Leichteste, weil du spielst befreit. Das ist, du freust dich, du bist wieder zurück, sei es von einer Verletzung oder du darfst wieder spielen. Also no pressure. Das darfst du nicht als Standard nehmen. Das zweite Spiel ist immer dann das, was wirklich zeigt, wohin der Hase läuft. Also von dem her, als Torwart, du nicht körperlich, sondern als Torwart sind es ja diese kleinen Nuancen auf diesem Niveau. Timing. Hm. Timing kannst du im Training nicht trainieren. Also ja, du kannst das schon trainieren, aber du brauchst Spielpraxis, um perfekt eben im Timing zu sein. Also wann stehe ich wo und wie? Und das brauchst du, da brauchst du Spielpraxis. Und da brauchst du mindestens 3 bis 5 Spiele, dass du wieder auf 110% bist.
Wie schnell ist man da raus? Ich meine, es gibt ja oft vier Spieler, die machen dann 5, 6, 7 Spiele in Folge und dann machen es 1, 2 Pause. Ist das schon zu lang, die Pause, wo du dann sagst, du bist wieder raus, musst erst wieder reinkommen oder?
Also ich sage erst mal, okay. Wenn's 5 Spiele nicht spielst, bist du schon raus.
Ja.
Ja, da bist du schon, weil 5 Spiele sind in der Regel 2 Wochen. Ungefähr, jetzt sagen wir mal ungefähr, lass mal eine englische Woche dabei sein und ein normales Wochenende, dann bist du bei 2 Wochen. Super Frosch. Aber dann bist du schon raus. Ich meine, ist ja bei euch eigentlich auch so. Ich meine, wenn ihr 2 Wochen nicht arbeitet oder ihr macht jetzt 2 Wochen keinen Podcast, es geht natürlich schon nach 2 Wochen wieder, aber die ersten paar Minuten, keine Ahnung, schaut mal öfters aufs Blatt Papier oder auf den Laptop oder die Vorbereitung ist vielleicht ein bisschen anders und da ist halt das Niveau nochmal ein bisschen anders, weil es halt einfach wirklich um Kleinigkeiten, Nuancen geht. Das ist als Außenstehender immer schwer, weißt, der steht da im Tor. Ja, der steht da schon im Tor, aber wie steht der zur Scheibe, wo, in welcher Position, ist der ein Butterfly, ist der draußen, also ja, es ist halt so ein bisschen eine eigene Philosophie.
Vor allem er mit seiner Vita jetzt hat weckt natürlich ganz andere Erwartungen auch.
Absolut.
Die muss man erstanden.
Absolut. Und ich sage ja, also ich bin ja eigentlich, muss ich sagen, positiv überrascht von Autio, dass er nach der letztjährigen Saison so spielt, weil die Saison heuer ist natürlich die schwerste.
Ja.
Spieler des Jahres, Torwart des Jahres. Der arme Kerl ist ja 5 Kilo schwerer vor lauter Pokale. Und der Gegner weiß halt über dich. Also letztes Jahr war es vielleicht noch so ein bisschen so ein Überraschungsding, so ja, kennen wir nicht.
Der hatte vorher 7 Spiele.
Genau.
Ende der Hauptrunde und
genau.
Playdowns.
Und jetzt aber weiß jeder genau, wie er spielt. Jeder hat ihn analysiert. Und dann das zu bestätigen, dann bist du schon in der Champions League.
Vor allem, er war ja vorher auch nicht gerade der Vielspieler.
Genau, das war es ja nicht so gewohnt in dieser Regelmäßigkeit, wie es dann in Rosenheim war. Aber ist ein spannender Zweikampf auf jeden Fall in Rosenheim. Mhm.
Und jetzt sind wir gerade dabei. Jari Pasina hat gesagt, er ist heilfroh, dass er 2 solche Torhüter hat. Mittlerweile geht's ja immer ein bisschen über in Torwart-Tandems.
Ja.
Du hast gesagt, jeder spielt, es ist ein normaler, heißer Konkurrenzkampf. Kann sowas lang nebeneinander gut?
Ich glaube nicht. Ich bin da einfach ein Verfechter von der klaren Nummer 1a und 1b, weil es ist auch immer Torhüter, oder andersrum gesagt, ich kenne jetzt wenig Teams, die Meister geworden sind mit einem Tandem-Torhüter-Gespann. Jetzt letztes Jahr.
Wie ist
Danny aus den Birken. Klare Nummer 1.
Ja.
Spielt. Auch wenn der mal 8-0 in die Playoffs verliert, dann spielt der wieder. Mhm. Und beim Tandem-Gespann ist halt immer die Gefahr, dass wenn du 8-0 verlierst im Spiel 3, dann spielt der andere in Spiel 4. Wie machst du denn dann weiter?
Mhm.
Ist dann Spiel 5 deine eigentliche Nummer 1? Oder wieder der andere, weil der Spiel gewonnen hat? Und ich glaube, vor allem in die Playoffs, also in der Saison, ist es jetzt mir wurscht, sag ich mal, aber in den Playoffs, da brauchst du auch in Abstimmung mit deiner Mannschaft und deiner Verteidigung den Torwart, den die blind kennen und vertrauen. Wann geht der aus dem Tor? Wann stoppt der die Scheibe? Wie spielt der die Scheibe? Wie spielt der in Unterzahl? Haben wir den ersten Rebound oder müssen wir den zweiten Rebound haben? Und also wie gesagt, ich kenne wenige Teams oder gar kein Team, wahrscheinlich die Zuhörer werden mich eines Besseren belehren, wahrscheinlich gibt's da welche, aber wenn ich jetzt einmal ganz so grob überlege, die letzten Jahre oder auch ihr, DL2, es gab immer eine klare Nummer 1.
Ja.
Es gab nie ein Tandem, wo im Viertelfinale hat der gespielt, im Halbfinale der und im Finale haben sie sich abgewechselt und sind Meister geworden. Also ich weiß es nicht, ich kenne es nicht. Vielleicht gibt, aber wenn es das gibt, gerne her damit.
Wenn es die klare Nummer 1 geben soll für die Playoffs, bis wann muss sie Jari Pasanen entscheiden, deiner Meinung nach?
Nach der Olympiapause. Also ihr habt ja keine Pause, genau. Aber ich sage mal, das sind so die letzten 8 Spiele. Weil du brauchst, also der Torwart, der dann da reingeht, der braucht dann schon die letzten 3 bis 5 Spiele für sich.
Jetzt sind es nur 15, 16, also es
ist doch mal
jetzt wesentlich näher. Ja?
Genau, also da glaube ich, aber wie gesagt, das ist jetzt ist ja nur meine Meinung. Also wenn jetzt ich der Head Coach wäre, ich würde meinen Torhüter die letzten 5 Spiele geben vor die Playoffs, weil ich weiß, wie wichtig es ist, in Top-Shape zu kommen. Und das kommst du nur, wenn du auf dem Eis bist und nicht auf der Bank sitzt.
Jetzt denke ich noch weiter voraus und man mag es mir verzeihen, aber das ist einmal so ein Gedankenspiel. Sollte sich Jari Pasanen für Christopher Kolatz für die Playoffs entscheiden? Oskar Auti hat noch bis 2027 Vertrag. Hast du dann die Conti-Lizenz geschenkt oder nicht?
Viele würden es als Luxusproblem handhaben. Wenn das wirklich so der Fall wäre, dann ist natürlich eine Ausländerlizenz schon zu überlegen, ob man die anders einsetzen sollte, ja. Weil ich bin ja primär immer der Fan von deutschen Torhütern. Ist ja logisch. Ich meine, ich habe ja auch nichts gegen die ausländischen Torhüter. Also ganz und gar nicht. Also bei mir ist es gibt bei mir nur gut oder nicht gut.
Mhm.
Und wenn es einen ausländischen Torhüter gibt und einen deutschen Torhüter gibt, die beide gleich gut sind, ich würde mir immer für den deutschen Torhüter entscheiden. Ja. Weil, warum?
Ich meine, gerade in der DL2 hatte man ja jetzt zuletzt sehr viele, oder sind immer nur sehr viele bekannte deutsche Torhüter. Scharipov, Jonas Langmann,
ja.
Felix Bick,
Ja.
Den her aus den Birken, die hat es ja immer gegeben und die haben ja die Messlatte durchaus hochgelegt in der DL2.
Ja, ist auch wichtig, weil ich glaube, dass für die, das ist jetzt auch wieder so ein anderes Thema, aber ich glaube eh, dass wir langfristig gesehen auf der deutschen Torwartposition Probleme haben werden.
Trotz eines Simon Wolf, der mir außerordentlich gut gefällt.
Ich gehe ja immer vom Grubauer-Niveau aus.
Okay.
Also ich sehe aktuell kein Grubauer 2.0 in der Pipeline. Mhm. Wir haben zwar einen Arno Tiefensee, ja. der ist drüben in Dallas, der muss sich durchsetzen, der ist groß, der bringt alles mit. Aber wir haben uns natürlich die letzten Jahre brutalst ausgeruht auf unsere aus dem Birkens, Niederbergers und Grubauers.
Ja.
So, wenn die drei mal weg sind, dann kann jeder selber die Frage beantworten, wer ist dann unsere internationale Nummer 1? Und da, glaube ich, haben wir so ein kleines Torhüterloch, was es eigentlich nie gab bei uns, muss man auch sagen. Wir hatten nie Probleme. Also ich mag das auch nicht vorhersagen, aber habe mich letztens mit dem Thema beschäftigt, wegen Olympia auch. Wie schaut es denn aus mit dieser berühmten Next Generation?
Mhm. Was traust du Jonas Neffin in den kommenden Jahren zu? Ist er jetzt der Torhüter in der DL2, wird mit Berlin in Verbindung gebracht?
Soweit ich gehört habe, ja, ist der Berliner ganz, ganz heißer Kandidat, dass es so wohl sein könnte. Voraussetzungen sind da, aber weißt du, Maridos, bei mir ist immer der Punkt, der für mich zählt ja immer die Entwicklung des Torhüters. Was bringt es jetzt dir und mir, nach Berlin zu gehen?
Hm.
Natürlich kann ich sagen, ich spiele bei den Eisbären. Natürlich kann ich sagen, aber bringt es ein junger Torwart was? Also meinst du, dass Serge Aubard den 25 Mal spielen lässt, neben Jake Hildebrand? Wahrscheinlich nicht, oder? Wenn wir uns ehrlich sind.
Unwahrscheinlich,
so.
Ja.
Und dann ist ja die Frage...
Torwart braucht Spiele?
Genau.
Oder ein Junge?
Ja, braucht Spiele. Da muss ich vielleicht... aber ich verstehe das. Ich war ja genauso. Also ich bin überhaupt kein Gescheithaferl. Aber mit dem Wissen, was ich halt jetzt habe, ich würde jetzt halt meinen Sohn, wenn der Leo Spunt hat, sagen, du, keine Ahnung, setz dich lieber nochmal in der DL2 als klare Nummer 1 durch, dann probier's vielleicht in Iserlohn, Schwenningen, Straubing, Wolfsburg, und Berlin kommt immer noch. Also weißt du, was ich meine? Weil ich einfach die Hierarchien kenne in der DL, weiß, wie der Hase läuft, weil ich spreche ja mit vielen, und da ist der Druck. Die müssen jedes Jahr Meister werden.
So ein bisschen, wenn wir dann schon gleich mal Richtung Olympia schauen, der Maxi-Franz-Reb-Weg.
So kannst du es zum Beispiel auch betiteln, ja. Guter Weg, spannender Weg, hat sich durchgesetzt, auch danach in Bremerhaven. Jetzt eben dann mit dem nächsten Step Mannheim, wird belohnt durch die Olympiateilnahme. Wenn du das so sagst, würde ich sagen, genau so, ja.
Jetzt steigen wir dann gleich in Richtung Olympia ein, Patrick, aber vorher gibt's noch ein kleines Spielchen,
sehr das gerne.
Du mit uns bestreiten musst.
Sehr, sehr gerne.
Und zwar, wir fangen an mit unseren 60 Sekunden. Wir fangen mit ein paar Sätzen an, die du uns gerne. Vervollständigst. Und schauen wir mal, wie viele Antworten dass du reinbringst.
Ich probiere einen Rekord.
So viele Fragen habe ich gar nicht. Marinus, du sagst Bescheid, wenn's.
Ja, alle bereit?
Ja, natürlich.
Die Rubrik 60 Sekunden, präsentiert von Brechtl, wo der Mensch zählt, im Markt und im Team.
Wenn ich entspannen möchte, dann
bin ich auf Ibiza.
Mein liebster Urlaubsort ist
Ibiza.
Mein Berufswunsch war
Pilot.
Mein Kindheitsidol war
Karl Friesen.
Der beste Spieler, mit dem ich jemals zusammengespielt habe, ist
der besten Spieler. Mein Gott, ich habe so viele gute Spieler gehabt. Mein Gott, ist das jetzt peinlich. Bester Spieler Ausländer. Kann ich keinen sagen. Weiter.
Beim Kommentieren sitze ich meistens neben
meinem Grafiker.
In den Pausen ratschen wir dann über
Gott und die Welt.
Am Spieltag bzw. am Übertragungstag esse ich
Penne Arrabbiata mit Hühnchen.
Vor einem Spiel muss ich dann unbedingt noch
die aktuellen Statistiken checken.
Nach einer Übertragung brauche ich unbedingt
meine Ruhe im Auto.
Der berühmteste Kontakt in meinem Telefon ist
Leon Dreiseitel.
Und stopp.
Dauert ein bisschen länger als 60 Sekunden. Lohnt sich aber. Bewirb dich jetzt und werde ein Teil vom Brechtl-Team. Hier geht's mir gut.
Berühmtester Spieler. Boah, da hast du mich jetzt geil erwischt. Das liebe ich Spieler, ja. Oder beste Spieler.
Ja, wenn's so früh sein.
Ja gut, eigentlich muss ich da sagen, das war eigentlich in der OHL Mark Stahl.
Ja.
Verteidiger New York Rangers, jahrelang auch Assistant. Das Problem ist, weil ich glaube, ich habe 1000 Mitspieler gehabt. Weißt du, ich meine, dass ich dann da den rausfilter. Aber jetzt im Nachhinein würde ich, glaube ich, sagen, so war der intelligenteste und beste war Mark Stahl. War mein damaliger Kapitän auch in Sudbury.
Bist du noch irgendwie in Kontakt mit ihm?
Ja, bin mit vielen von drüben in Kontakt. Witzigerweise bin ich mit den nordamerikanischen Spielern mehr in Kontakt wie mit meinen ehemaligen deutschen Spielern.
Okay.
Also da habe ich noch Marc-André Fleury, mit dem bin ich zusammen gedraftet worden.
Ja.
Hätte ich noch sagen können mit berühmt, aber da ist der Leon doch ein bisschen größer, vor allem in Deutschland. Ja, da habe ich noch viele Kontakte in meinem Handy, ja.
Ja, Kindheitsidol Karl Friesen ist, glaube ich,
ist klar.
Das Foto erkennt man mit dem jungen Patrick Ehegner und Karl Friesen.
Ja.
Berufswunsch Pilot?
Ja, Pilot. Wollte immer schon fliegen. Wollte immer schon mal so eine Maschine fliegen. Bin total affin, was Flugzeuge betrifft. Kenne mich ja wirklich gut aus. Mhm. Hab da auch dieses Flightradar-App 24, weiß, ich mag ab und zu, wenn ein Flieger, wie jetzt gerade hinter euch, und ich habe die Zeit, mehr hätte ich gern wissen, woher kommt der, wohin fliegt der, welche Airline ist das. Mhm. Da bin ich echt so ein bisschen nerdig.
Fliegen ja, Busfahren nein.
Busfahren bitte nicht. Also wenn man irgendjemand was Schlechtes tun kann, dann eine Reise, keine Ahnung, Gardasee oder was auch immer im Bus.
Und die Penne am Spieltag, das ist noch von
früher. Ja, ist immer noch.
Weil ich ganz früh sagen, ich konnte es auch nicht mehr sehen, so wirst du mit dem Bus fahren.
Genau, aber na, Penne Arrabbiata kann man auch viel falsch machen, gell, bei Penne Arrabbiata. Also es gibt auch wirklich nicht Penne Arrabbiata, Penne Arrabbiata. Also da gibt es wenig Gurde, aber wenn man es weiß, wo es gibt, dann herrlich. Mit viel Parmesan drauf.
Du weißt, wo es gibt?
Ich weiß, wo es gibt.
Selbst.
Nein, mache ich nicht.
Okay, eine Frage hätte ich sonst da gehabt. Der lustigste Spieler, den ich jemals interviewt habe.
Der lustigste Spieler, den ich je interviewt habe. Also da müssen wir jetzt mal schauen. Ich glaube Moritz Müller.
Okay. Ja, immer einer der...
Moritz Müller von den Kölner Haie, genau. Damals für die Kühlbox, für Magenta ja einiges mit ihm gedreht, für jeden Spaß zu haben und hat auch so einen geilen Humor. Also so ein...
Trocken, oder?
Trocken, gibt richtig geilen Konter. Das liebe ich ja, wenn mir so ein bisschen einer auch so einen Konter geben kann, wo ich dann auch keine Antwort drauf weiß. Das finde ich immer mega. Und da ist der Mo schon sehr weit vorn.
Ist da denn schon mal irgendein Malheur passiert? Wir haben vorher schon geredet, wenn man mal die Mikros alle herrichtet und dann die Aufnahme vergisst oder sowas. Oder was ist dir da
du meinst
schon
mal als Reporter?
Als Reporter, ja.
Als Reporter.
Wenn du eins als Spieler hast, nehmen wir natürlich auch gern.
Als Spieler, was habe ich? Ich habe mal die Maske vergessen. Das war mal so ein Klassiker. Hat mir viel Geld gekostet für die Mannschaftsklasse, hör mir bloß auf.
Wo war das?
War Nürnberg damals. Okay. Da haben wir gespielt in Straubing und der damalige Fanbeauftragte hat sie mir dann sogar noch gebracht rechtzeitig.
Und du hast das daheim nicht in der Kabine vergessen?
Nein, in der Kabine, in Nürnberg.
In der Hauskabine.
Hab's dann natürlich gemerkt in der Gästekabine. Dann wurde rumtelefoniert und der Fanbeauftragte aus Nürnberg hat dann Zugang erhalten über einen Eismeister in die Eisteigerskabine und hat sie mir nachgefahren.
Was war denn passiert, wenn
dann hätte ich mit der anderen Maske damals spielen müssen, die mir einfach viel zu groß gewesen wäre. Also wäre irgendwie gegangen, aber wäre einfach nicht gut gewesen.
Man hat quasi immer Ersatzmaske irgendwo dabei, als Mannschaft quasi.
Das war die Backup-Maske von meinem damaligen Backup-Spieler. Ja. Niklas Treutle hätte ich dann aufgehabt, ja. Aber die hätte mir halt nicht gepasst, aber trotzdem hätte ich ja spielen wollen, weil ich spiele nicht, weil die Maske nicht passt. Und sonst, wo Pyeongchang Olympia bin ich mal zum falschen Stadion gefahren. Zum Spiel. Oh. Da gab es zwei Spielstädte. Frag mich nicht mehr, wie die hießen. Pyeonghongyang. auf jeden Fall habe ich irgendein Spiel kommentiert von. Es war nicht Deutschland, es war irgendein anderes Spiel. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube Slowenien, Schweiz oder sowas. Auf jeden Fall bin ich in der Hauptarena und denk mir, die sind alle hier so tiefenentspannt, dass da noch nichts, dass keiner da ist, kein Aufnahmeleiter, kein Und irgendwann rufen sie mich an und sagen, du, wo bist denn du? Sag ich, ja, ich bin da in der Pyeongchang Hauptarena. Na, wir sind in einer anderen Arena. Und ich so, oh mein Gott. Dann bin ich, glaube ich, 10 Minuten vor Spielbeginn gekommen. Ging auch, hat keiner gemerkt.
Deine wievielten Spiele sind es jetzt?
Die dritten.
Okay.
Mal Pyeongchang durfte ich live vor Ort sein. Ja. 22 musste man wegen Corona zu Hause bleiben, also in Unterföhring. Und jetzt geht's wieder nach Milano. Sind schon voll in der Vorbereitung drin, haben sehr viele Teamcalls, muss mich sehr viel einarbeiten bei Teams, bei Sportarten. Also mache noch andere Sportarten noch nebenbei, neben Eishockey. Und ist jetzt eigentlich aktuell gerade ganz, ganz heiße Fahrt. Hab wenig Freizeit gerade, ja.
Was sind so deine Aufgaben dann bei Olympia dieses Jahr?
Ja, das sind spannend, die sind vielfältig. Zum einen bin ich ja dieses Content-Creator-Ding, was ich gerade mache. Das heißt, ich produziere Beiträge im Auftrag für Eurosport, für Social Media und für TV. Das heißt, bin verantwortlich für Eishockey-Frauen, Eishockey-Herren, Curling, Speedskating, Eiskunstlauf und Eisschnelllauf. Das sind so meine Sportarten. Und wenn der Leiter der Sendung mir halt eben sagt, primär aber schon Eishockey, also so zu 90% Eishockey. Aber wenn halt der Leiter der Sendung des darauffolgenden Tages mir halt sagt, keine Ahnung, du rufst mir jetzt an, Marinus, und sagst, du pass auf, Thomas ist jetzt angenommen der Spieler von der Slowakei, und von dem brauchen wir jetzt einen 2 Minuten 20 TV-Beitrag, mach uns da was. Da muss ich mir überlegen, okay, ich muss einen Pressesprecher von den Slowaken anrufen und sagen, du, ich brauche einen Thomas als Interviewpartner in der Mixzone und dann brauchen wir Trainingsbilder. Da muss ich halt recherchieren, was bist du, was machst du, hast du einen Hund, hast du einen Hamster, keine Ahnung, bist verheiratet, was auch immer. Und dann muss ich eben so einen TV-Beitrag für Eurosport 220 basteln. Hab aber vor Ort meine Kameramänner, hab vor Ort meine Schnittmänner, hab meinen Drohnenkameramann, hab alles dabei. Aber den Inhalt, den muss ich bringen.
Ich finde jetzt interessant, wenn dann der Anruf kommt und sagt, Patrick, du musst einmal schnell zum Curling davon.
Genau. Kann sein. Weil wenn da irgendwie ein Ausnahme, also primär Deutsch natürlich angehaucht, ja, ja. Wenn jetzt da irgendein Deutscher im Curling die Bronzemedaille holt aus dem Nichts, weil damit keiner gerechnet hat, dann muss ich über den was berichten. Auch für Social Media.
Wie weit hast du dir schon eingearbeitet ins Curling?
Sitze seit 4 Wochen, seit Mitte Dezember sitze ich dort, weil ich natürlich jetzt, ich habe zwar einen super Kontakt durch die Anne Friesinger, die mir da weiterhilft in Sachen Eisschnelllauf, aber du muss ich mich so wie ihr auch einarbeiten. Also Curling, die Regeln, die letzten Jahre, wer sind die Favoriten, deutsche Teams, woher kommen die, wo spielen die, was für einen Ligabetrieb haben die eigentlich? Also das muss ich oder sollte ich schon wissen.
Wir bleiben beim Eishockey.
Ja.
Und zwar in Mailand. Glaubst du, dass die Halle fertig wird?
Meine Informationen sagen, sie ist fertig.
Okay.
Ja, von vor Ort. Also, Entschuldigung, fertig heißt optisch fertig.
Ja.
Da gibt's bestimmt den Raum und den Raum und den Raum, der zugesperrt ist und da schaut's aus wie brutal.
Ja.
Aber anscheinend sollen wir innen von der Halle soweit alles perfekt sehen können.
Okay.
Wurde es mir gestern gesagt.
Das ist eigentlich brutal, wenn man bedenkt, Olympische Spiele und die Halle ist eigentlich nicht fertig.
Ja, vor allem, wie lange das mal Zeit hat, das Ganze zu bauen und planen.
Da ist viel schiefgegangen.
Es gibt ja 1 oder 2 Spiele, hat es jetzt im Vorfeld gegeben. Normal muss man ja sagen, da mache ich mal einen Tesla vor 10, 15 Spiele.
Ja, es ist nicht optimal gelaufen. Ja. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich bin nur froh, wenn es irgendwie funktioniert. Wobei das Eis, sagen sie, ist in einem sehr guten Zustand.
Okay.
Auch die Eisstärke, auch die Temperatur des Eises wurde uns gesagt, die wieder sind seit 4 Wochen, sind auch NHL-Fachkräfte vor Ort, die das Ganze mit unterstützen mit den Eismeistern. Mhm. Also das Eis soll wohl wirklich in einem perfekten Zustand sein. Also besser wahrscheinlich wie das Ganze drumherum. Und das ist ja am Ende das Allerwichtigste. Das Einzige, was noch Sorgen macht aktuell, ist die Trainingshalle daneben. Mhm. Die ist wohl noch in einem schlechten Zustand, was auch immer das heißt. Ich werde berichten.
Wir sind sehr gespannt, was du darüber berichtest. Du bist bei allen, es sind ja alle Topstars da. Das Eishockey ist nicht nur von der deutschen Mannschaft. Wir haben im Vorfeld schon mal telefoniert, wo du gesagt hast, McDavid und Kaczek, die möchtest du alle mal sehen, auch im Trainingsbetrieb. Und ja. Was hast du denn schon alles vorgenommen?
Nein, also wir haben natürlich diverse Porträts, die ich machen soll oder darf für Eurosport, unter anderem mit Conor McDavid und Leon Dreisaitl zusammen haben wir einen Slot.
Das ist ja die Creme de la Creme.
Genau, da freue ich mich schon sehr drauf. Wir sind natürlich schon sehr fokussiert auf die deutsche Mannschaft, weil das ja einfach zieht und das die deutschen Fans auch interessiert. Aber natürlich hat man auch immer einen Blick auf speziell USA und Kanada aufgrund der großen Namen, weil die kennt man in Deutschland, glaube ich, auch noch. Ja, da bin ich mal gespannt. Und ich meine, wir brauchen sie auch nicht verstecken. Wir haben ja auch etliche Superstars.
Kommen wir mal zum deutschen Kader. Marinus, du hast einen, wir haben ihn ja da vorliegen.
Ja.
Du kennst wahrscheinlich auswendig.
Ich kenne ihn fast auswendig, ja. Fast auswendig.
Wie schätzt du die Torhüterpositionen ein? Also nachdem Matthias Niederberger ja jetzt erst wieder noch von der Verletzung zurückgekommen ist, dürfte es wohl ganz klar auf die Nummer 1 Grubi rauslaufen.
Ja, also Grubi ist... spielt auch alles, glaube ich. Der nimmt keine Pause, dafür ist das Turnier zu kurz. Torhüterposition. Ich bin überrascht, dass Arno Tiefensee nicht dabei ist.
Ja.
Das hat mich einfach wirklich überrascht, weil für mich wäre das so ein Zeichen gewesen an die nächste Generation, weil dass der da schon mal, der wird keine Sekunde hätte gespielt, aber dass der schon mal dieses internationale Luft schnuppern darf, vor Ort dabei sein darf, weil er wird ja dann irgendwann der Nächste, ich sag jetzt mal Grubi, hat mich überrascht. Ich finde es immer schwierig, also Carey Price setzt auf viele verletzte Spieler.
Ja.
Ich gehe ganz stark davon aus, dass er einen anderen Draht zu ihnen hat wie ich. Wir haben es vorhin angesprochen. Kai Wissmann hat am Wochenende sein allererstes Spiel nach einem Achillessehnenriss gespielt. Hat zwar Tor geschossen und so weiter, aber bin gespannt, ob es halt dann eben in 3 Wochen reicht auf Spitz. Also wenn der Conor auf dich zufährt, dann brauchst du 100%, gell?
Ich habe immer so, wenn man längere Verletzungsgeschichten bei Profisportlern mitverfolgt, dann hat man immer so das, dass am Anfang die Euphorie da ist, der Sportler alles gibt und dann auch wieder mal in ein kleines Loch reinfällt.
Ja.
Also auch vom konditionellen, der mentale Antrieb jetzt wieder aufs Eis zum Gehen, der fällt dann einmal runter. Der,
ja.
Ich befürchte, dass das vielleicht auch gerade in der Phase ist.
Das kann gut sein. Also das kann wirklich gut sein. Ich finde, man sieht schon die Handschrift von Harold Kreis in dem Kader. Da ist auch eine gewisse Loyalität zu sehen, finde ich. Auch nach dem WM-Silberkader von 23 finde ich, dass da halt Spieler dabei sind, wo auch damals dabei waren, die der Harry einfach gut findet. Also auch ein Alexander Ehl.
Ja.
Das ist für mich so ein typischer Harold Kreis-Spieler, der nicht groß ist, der ist schnell, der ist flink, hat unglaubliche Qualität an der Scheibe. Aber das sind so Spieler, wo halt jeder Trainer so gern dabei hat. Und da sehe ich schon die klare Handschrift von Harry drin.
Aber du brauchst ja, Marinus, du brauchst ja Rollenspieler auch, so wie so
ja, Alexander Ehl. Wenn du jetzt 12 Stürmer mitnimmst und alle 12 sind nur fürs Tore schießen da, dann wirst du Probleme kriegen. Von dem her ist wichtig, dass du da eine Mischung findest. Und dann ist halt vielleicht einer, der jetzt in der Liga mehr Tore geschossen hat, vielleicht nicht dabei.
Ich finde es schade mit dem Hager, Patrick.
Ja.
Ich bin nicht, weil er jetzt ein Rosenheimer ist, nicht, weil ich ihn kenne, sondern ich finde, dass der Hagi hätte in der 4. Reihe aufgrund der Erfahrung in der Kabine und auf dem Eis, wäre, weißt du, was du gesagt hast, ein perfekter Rollenspieler, die hätte er angenommen.
Ja.
Und wie du auch schon gesagt hast, Marino, du brauchst in der 4. Reihe kein Scorer. Ja. Du brauchst in der 4. Reihe einfach jetzt ganz blöd gesagt, so ein Zerstörer. Also der wirklich.
Patrick Asgorn,
ja, drauf okay. Genau, aber du brauchst jemanden, der einfach in der 4. Reihe das gegnerische Spiel zerstört, der das einfach kann, der die Erfahrung hat. Und da wäre der Hagi meiner Meinung nach, auch wie er jetzt gerade wieder spielt, also mega. Aber wie gesagt, das ist ja immer so, Sympathie und aber so hat jeder so seine eigenen Favoriten.
Ja, jetzt sind wir bei den Leuten, die waren vielleicht abgängen. Marinus, fällt dir irgendjemand, der ja, Tiefensee, da haben wir schon geredet, gell? Da hast du ja auch zugeschrieben.
Mir fällt der Name, es gibt den einen Verteidiger von
Maxi Schuber.
Marcel Brandt. Genau, Marcel Brandt. Wo auch viele Leute gesagt haben, eigentlich Wahnsinn, dass der nicht dabei ist.
Ja.
bester deutscher Verteidiger in der DL. Ja. Aber da sind wir dabei, das ist Trainerphilosophie. Also der schaut, finde ich aber auch gut, weißt du, mir tut's leid für ihn, weil ich ihn ja gut kenne, hat er wirklich dran zu knappern. Ein Leon Hüttl wäre auch noch vielleicht eine Option gewesen von Ingolstadt, eine fantastische Saison in Ingolstadt. Aber Harold Kreis sucht seine Spieler für sein System. Deswegen sind die zwei, wären durchaus hätten es verdient, finde ich auch. Aber in seiner Philosophie finden sie keinen Platz. Und deswegen...
Maxi Schuber hätte ich.
Wäre auch ein Kandidat.
Gerade wo man ja mit den Verteidigern, genau. Corbinian Geidl war ja lang verletzt. Kai Wissmann, du hast das angesprochen.
Also Verteidigung ist bei uns, das, da müssen wir schauen, wie stabil wir sind. Ja. Also vorne in einem Tor mache ich mir keine Sorgen. Die Verteidigung, klar, brauchen wir Unterstützung von vorne, das wissen wir alle. Aber in der Verteidigung, das wird spannend, weil wir da eben nur in Anführungsstrichen Mo Seider haben als absoluten NHL-Superstar. Und der Rest ist DL.
Aber gerade das Ding, auf erfahrene Spieler zu setzen, das zieht sich ja ein bisschen durch, wenn man gerade Kanada anschaut.
Ja.
Da ist ja nur Max Celebrini als der Junge, kein Schäfer irgendwo zum Sängen und sonstige Conor Bedard.
Ja. Man darf halt auch eins nicht vergessen, du hast ja null Vorbereitung auf das Turnier hier. Ich meine, in der NHL spielen die noch am 6. Februar. Am 6. Februar spielen die. Also, es ist ja Wahnsinn. Also, keine Ahnung, lass die am 6. Februar in LA spielen. So, dann ist es auf Nacht, dann ist irgendwann fliegen die vielleicht im Optimalfall am 7., kommen am 8. an, am 12. wird gespielt. Also, dann hast du ein Jetlag, bis du irgendwie geradeaus laufen kannst in Mailand. Dann hast du eigentlich einen 11., dann trainierst du vielleicht nur ein, zweimal gescheit, wenn es geht, und dann geht's los. Also, heißt, du brauchst schon auch ein Team, das eingespielt ist, so vom Stamm, wie auch bei uns ja auch, weil du eben, ja, schade eigentlich, wir haben das geilste Turnier seit langem, aber Vorbereitung ist eigentlich null da. Wir haben ja ein Spiel in Bozen, glaube ich, mit Deutschland.
USA dann, oder?
Genau. Ja. Aber ansonsten ist da auch eher mau. Mhm. Aber das finde ich schon krass. 6. Februar spielt noch die NHL und dann am 12. geht's los.
Ich denke mal jetzt hat ein bisschen Leon Dreiseitel.
Ja.
War ja schon ewig nicht mehr bei der Nationalmannschaft. Grubi hat letztes Jahr gespielt, Moritz Seider war mal des Öfteren da, Luki Reichel sowieso. Jetzt die Jungs, die jetzt rübergegangen sind, Semenski, Stachowiak, die wissen das Harry-Kreis-System, wie du auch sagst. Wie schnell, wenn man ein Topspieler integriert sich schnell. Aber trotzdem, auch er hat das mit Rüberfliegen und so weiter, kennt wahrscheinlich etliche Gesichter nicht. Siehst du das als Problem oder ist das in Ordnung, weil es ja fast bloß der eine ist?
Leon ist für mich kein Spieler. Leon ist für mich ein Genie. Also der ist unantastbar. Der kann meiner Meinung nach machen, was er will, weil da spricht einfach alles für ihn, was er zeigt es ja mit Taten und nicht mit Worten. Und ich meine, das ist ja, mir kommt der Leon bei allem viel zu kurz. Wisst, was ich meine? Da sind wir wieder beim, also.
Da sind wir wieder beim Fußballstudio.
Genau.
Und wenn man sagt, mir hat echt den.
Einen der drei.
Mit weltbesten Spieler.
Genau. Der Welt. Der Welt. Na. Ist ein Deutscher. Und wenn jetzt du durch Max-Josef-Platz gehst und ich zeig 50er Bild von ihm, ich glaube, dass keine zwei sagen, das ist Leon Dreiseitel.
Dirk Nowitzki kennt man.
Kennt man vielleicht noch, genau.
Von der Größe her sowieso, aber Leon Dreiseitel leider nicht, ja.
Das ist halt schon krass. Ja. Also, und wir sehen es ja auch immer so als selbstverständlich, gell? Wieder 100-Scorer-Saison, wieder 100-Scorer-Saison, jetzt 1000 Spiele gemacht, NHL. Also, so ein Spieler, glaube ich, werden wir nie mehr wieder haben. Ja. Aus deutscher Sicht, glaube ich. Ja. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, der ist so stark, ich glaube auch, dass der Leon seine Reihe einteilt. Ich glaube, dass der Harry schon sagt, du pass auf, so und so stelle ich mir das am besten vor. Und dann wird das auch gemacht.
Ich glaube, dass jede Position so ihre Chefs hat. Leon teilt seine Reihe. Moritz Seider und Mo Müller werden sie die Abwehr einteilen.
Ich finde das ja auch gut. Also, weißt du, ich finde, wir sind in einer Zeit, wo der Trainer ja ein Teil der Mannschaft ist. Und was soll jetzt der Harry, der ihn jetzt noch nie gehabt hat auf dem Niveau, sagen, du musst mit dem. ist doch eigentlich, macht doch keinen Sinn. Also,
das ist doch eher ein Moderator.
Eben, eigentlich bist du ein guter Moderator. Natürlich musst du wissen, Überzahl, Unterzahl, aber selbst da, die Jungs zum Teil machen das selber.
Wird es dann die Traumreihe Dreiseitel, Stützle, Peterka geben, oder?
Das glaube ich nicht.
Muss man eigentlich trennen, oder?
Ja, die muss man, glaube ich, trennen. Ja. Also der Leon braucht auf jeden Fall einen Passer an seiner Seite und natürlich einen schnellen Spieler an seiner Seite. Also JJ und Leon würde ich schon zusammen sehen können. Ich finde auch, dass Kahun vielleicht so ein Spielertyp wäre, weil Kahun war auch schon mal in Edmonton für kurze Zeit.
Und hat den Jungadel Mannheim.
Genau, hat da auch mit ihm zusammengespielt. Also da könnte man vorstellen, dass vielleicht der Dominik diese Rolle einnehmen kann als Vorbereiter mit dem Leon. Und der Leon braucht halt einfach noch einen Skater an seiner Seite, wie er ja auch in Edmonton hat mit dem Connor McDavid. Und da sehe ich JJ Peterka von seinem Speed her schon. Aber ich bin ja zum Glück kein Trainer. Ich bin wahrscheinlich komplett falsch.
Du musst es dann bewerten.
Genau, genau.
Wie siehst du, über Grubi haben wir schon gesprochen, wie siehst du die Situation um Luke?
Oh, verdammt, schade. Ich ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was da drüben so schiefgelaufen ist, weil er bringt alles mit.
Wenn man ihn auch bei den Weltmeisterschaften.
Ohne ihn waren wir eine andere Mannschaft. Ja. Er hat sich verletzt und wir waren eigentlich schlechter.
Ja.
Das muss man wirklich so. Wir haben zwar immer auf die Stützlis und Seider dieser Welt geschaut, aber wenn wir ganz ehrlich sind, an dem Spieltag, wo der Luki ausgeschieden ist, waren wir schlechter seitdem. Ja. Warum auch immer. Schade. Aber ich weiß aber auch durch Erzählungen und Gespräche mit den Spielern, das ist sehr viel politisch. Das ist einfach so. Wenn du ein super Spieler bist, heißt das nicht automatisch, dass du das Vertrauen bekommst, dass du spielst. Weil wenn der Trainer irgendwie, keine Ahnung, mit dir ein Problem hat oder es gibt auch Trades, wo der Trainer den Spieler gar nicht mag.
Ja.
Gibt's auch. Das spricht der GM mit dem Trainer gar nicht, sondern ist halt der Spieler X ist auf einmal da, weiß ich. Und dann sagt der Trainer beim ersten Gespräch, egal was du machst, mit dir plane ich nicht. Musst du mir vorstellen. Das gibt's auch in der NHL. Also es ist kein Witz.
Erst recht wahrscheinlich in der
NHL. Das musst du überlegen. Ja. Da gibt's einen Trade, jeder freut sich, Marinos kommt zu mir ins Team, kommt in die Trainerkabine und ich sag, du, ich wollte dich gar nicht. Das wollte der GM, aber ich mag dich nicht. Das ist Wahnsinn. Es ist wirklich, das gehört ja auch dazu, zu der Scheinwelt, gell? Von, über die man ja eigentlich so gut wie selten spricht.
Wir sprechen schon viel zu lang, glaube ich.
Entschuldigung.
Nein, passt, es ist so launig, es ist so schön. Patrick, wir gängen nochmal kurz vor Olympia weg in unser drittes Drittel, schauen noch kurz auf die Spiele der Stables am Wochenende. Und zwar ein großes Heimspiel am Freitag um 19.30 Uhr gegen die Düsseldorfer EG. Alles zu den Spielen. Am Sonntag sind die Star Wars dann auswärts gefragt. Alles zu den Spielen gibt's natürlich auf OVB Media. Aktuelle Bewertungen von uns, Analysen, Stimmen, aktuelle Fotos in den OVB Heimatzeitungen, dass das auch mal noch gesagt ist. Aber Düsseldorf, der große Name. Wie siehst du die DEG jetzt momentan? Ist der Kampf um die direkten Playoffs und gegen die Playdowns?
Schade, aber das sind so die Befürchtungen, die jeder oder viele halt hatten als Absteiger der DEL, wo du halt so lange irgendwie in der Luft hängst, auch was mit Spielerverpflichtungen zu tun hat. Ja. Da musst du ja warten, bis der DEL-2-Meister, ihr wisst das ja alle, wie es ist.
Der letzte Meister, der
genau, ermittelt war. Richtig, und also dann ist ja schon fast Mai. Und dann, wenn wir ehrlich sind, die Spieler, die halt dann da noch auf dem Markt sind, sind halt dann oft welche, die halt ihre Gründe haben, warum sie noch auf dem Markt sind. Aber ich finde es schon sehr bitter, dass halt die DEG, also der Name, diese Macht des Namens, um den Abstieger fast kämpft in der DL2. Gell? Ich meine, es sind jetzt, ich weiß jetzt nicht gerade aktuell, wie viele Punkte Vorsprung sie haben auf Platz 11. Es waren einmal 3, glaube ich. Aber das ist ja eigentlich, ist das, finde ich, erschreckend, weil wenn du da mal unten drin hängst und du bist da mal wirklich in den Playdowns drin, mein lieber Schwan, dann bist du natürlich, sagen wir mal, 50 Punkte haben sie, Entschuldigung, 50 Punkte und aktuell 6 Punkte Vorsprung hat die DEG. Ja gut, aber trotzdem.
Playdowns brauchen die nicht spielen,
nee,
weil du sagst, es ist ja richtig
schlimm,
so spät zusammengestellt.
Ja.
Das ist keine zusammengewachsene Mannschaft.
Nein.
Und wenn du da überraschend in die Playdowns runterrutscht, kannst du nur als
gewachsene
Mannschaft überleben.
Da zitterst du. Genau. Da geht's ums Überleben. Und
deswegen, die müssen alles schauen, dass die Playdowns.
Absolut.
Was sind deine Düsseldorf-Erinnerungen?
Ich hatte ja noch das pure Glück, das Abschiedsspiel an der Bremen Straße zu spielen.
Oh, legendär.
Mhm. Das war das allerletzte Spiel. Damals mit Duisburg war das sogar, wo wir an der Bremenstraße haben spielen dürfen. Ich kannte ja diesen Flair nur vom Hörensagen und Erzählungen von unserem Meister Jan Rosenheim aus die 80er. Da muss ich schon sagen, ich werde mit der neuen Arena in Düsseldorf nicht so richtig warm, weil ich aber die Bremenstraße kenne. Mhm. Und das glaube ich, wenn du ein neuer Fan bist, so New Generation, dein alter Marinus, der jetzt nicht das so wahrnehmen konnte, da ist das cool, modern, Multifunktionshalle, zack, bumm, LEDs. Aber mit dem Wissen, ich durfte es jetzt mal begleiten oder die Erfahrung sammeln, das war schon geil. Also Bremenstraße, klar war es alt, dreckig, klein, nicht DEL-konform, ja. Aber jetzt weiß ich, warum die damaligen Spieler gesagt haben, Bremenstraße ist ein Highlight. Das weiß ich jetzt, warum.
Ja, es geht immer mehr Richtung Playoffs. Jari Pausanen, wenn er Pressekonferenzen nach dem Spiel macht, prangert er immer oder schaut er immer auf die Kleinigkeiten. Was sind denn so Kleinigkeiten, die man vor den Playoffs noch schärfen muss?
Also wie wir wissen, ist, glaube ich, die Disziplin unglaublich wichtig und Defensivspiel. Ja. Defense wins Championships. Das ist gerade das A und O.
Das sind wir in Rosenheim eigentlich relativ
sehr gut. Ja. Einer der besten Defensivmannschaften. Das gilt es vielleicht noch zu verbessern, weil vorne schießt du immer ein Tor. Also Überzahl, nicht immer, okay, nicht immer. Nicht immer, aber irgendwie schießt du eins.
Da war es nicht so glücklich.
Da war es nicht so glücklich, okay, stimmt. Aber dennoch glaube ich, dass über maximal 7 Spiele, die du da zu spielen hast, die bessere Defensive und der bessere Torwart gewinnt immer die Serie, nicht die Offensive.
Weil er sagt, der bessere Torwart, Marinus. Wir haben ja vorher schon angesprochen, Danny Austinbirken ist wieder im Geschäft.
Wahnsinn, Krefeld.
Mein Gedanke war, so wie damals Thomas Pöpperle nach Rosenheim gekommen ist in der Oberliga, das ist jetzt die Meisterschaft. Und bei Danny Austinbirken hatte ich denselben Gedanken. Wie siehst du das?
Also ich sehe auf jeden Fall, dass es Krefeld sehr ernst meint mit einem Aufstieg. Die wollen unbedingt zurück in die DEL. Deswegen machst du ja auch so einen Move nochmal. Ich meine, Big Spieler auch überragen, muss man sagen, oder? Also soweit ich da informiert bin.
Macht
der, genau, also ich meine, wenn man wirklich die Nadel im Heuhaufen suchen möchte, dann sind wir wieder da. Du hast einen Torwart, der Krefeld bis jetzt dich auf Nummer 1 gespielt hat, sehr, sehr gut. Und dann kommt ein Olympiasieger dazu. Da machst du dir natürlich intern nicht nur Freunde, weil ist ja klar, Danny aus dem Birken kommt jetzt nicht als Backup, glaube ich jetzt einmal so. Das ist die einzige Geschichte bei dem Ganzen, wo ich überlegen könnte oder vermuten könnte, das macht was intern. Aber ansonsten gebe ich dir recht, die Erfahrung, die Erfolge, immer noch auch in dem Alter, wo er ist, 40er mittlerweile, glaube ich, oder? Glaube ich schon, 85er ist. Ja, das spricht dann schon für ihn.
Danny Austinbirken ist, wir haben es im Vorfeld gesprochen, ist dazu da, dass er so den ein oder anderen Brand vielleicht vor seinem Tor löscht. Wir haben gehört, du bist jetzt auch.
Ja, und, exklusiv bei euch.
Schweifen mal ab zum
Feuerwehr in Schlossberg bin ich da dabei. Seit einem Jahr. Jeder lacht immer, wenn ich das sage. Bin zwar jetzt die letzten Male viel zu selten dort, weil ich so viel um die Ohren habe. Aber Dienstagabend ist da immer das Zusammenkommen und auch die Tests, wo wir dann eben ausführen und die Trainingseinheiten, die wir ausführen. Aber ja, guter Späzel von mir, der Bäder, der ist schon seit, keine Ahnung, 30 Jahren bei der Feuerwehr. Der hat mich immer genervt und gesagt, komm doch mal. Und seit mein Sohn, der Leo, auch so Feuerwehr-Damisch ist. Und ich dachte mir eigentlich, also ich wollte mal was Soziales zurückgeben.
Ja.
Das habe ich in meinem Leben noch nie gemacht. Also ich hatte nicht die Zeit und auch nicht den Gedanken daran. Und ich dachte mir, du, vielleicht solltest du mal ein bisschen was zurückgeben und anderen helfen, so in der Form, wie ich halt auch helfen kann. Also ich meine, ich bin jetzt dann noch nicht der langjährige Feuerwehrmann, der jetzt da irgendwo ins brennende Haus reinspringt. Das muss ja alles die Erfahrung ja dann auch zeigen. Aber ich wollte einfach mal mir selber auch was sowas beweisen.
Welche Trainingseinheit ist anstrengender? Die mit der Feuerwehr oder auf dem Eis?
Feuerwehr. wenn du da mit deinen Klamotten irgendwie durch so Löcher krabbeln musst und gut, mit der Höhe muss ich auch ein bisschen kämpfen, da bin ich schon ein bisschen besser geworden, das darf ich auch gar nicht sagen, aber hatte früher brutale Höhenangst. Ja. Hat sich jetzt aber Gott sei Dank ein bisschen gelegt, das Ganze, aber mei, du, das ist ein, finde es ja cool, auch diesen Zusammenhalt, die Feuerwehr, das ist ein ganz eigener Schlag ja auch, das ist wie so eine Eishockey-Mannschaft, sehr familiär und jeder für jeden und da gibt es eine Gruppe und wenn da jemand umzieht, dann ist die halbe Feuerwehr, ich finde es ja wirklich schön, diesen sozialen Aspekt, Zusammenhalt, einer für alle, alle für einen, das gibt's in der heutigen Zeit eigentlich leider nicht mehr so oft, aber bei so Vereinen zum Glück schon noch.
Ein wunderbares Schlusswort, damit grüßen wir alle Feuerwehrler.
Genau.
Das ist ganz wichtig in unserer Gesellschaft und macht's bitte weiter so, beziehungsweise alle Ehrenamtler im Sport.
Absolut.
Im Sport gibt's auch nur, die im Ehrenamt tätig sind. Und die Leute hoffentlich auf den richtigen Weg bringen. Und deshalb Gruß an alle und danke für dein Engagement.
Ich sag vielen Dank an euch beiden.
Danke für das, dass du da warst.
Danke.
Sehr lange
Gespräch. Hat sehr Spaß gemacht.
Und machen wir im nächsten Jahr wieder gerne in der nächsten Saison.
Sehr, sehr gerne.
Und dir jetzt viel Erfolg natürlich auch und viele tolle Momente in Mailand.
Danke.
Und euch danke fürs Zuhören. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal Hart gecheckt oder sehen uns live im Stadion. Dankeschön und Servus.
Ciao von au.
Servus.
Podcast schon vorbei? Dann gleich noch was einkaufen. Hart gecheckt wurde präsentiert von Brechtl Bad Aibling, Brandenburg, Raubling und Bad Fallenbach. Bis zum nächsten Einkauf und zum nächsten Podcast.